Depeche Mode, Question of Time. Meine Lieblingsband, mein Lieblingssong. Und heute geht es genau darum, um Question of Time. Lang ist es her, wo wir über Fragen gesprochen haben. Unser Posteingang, der quillt täglich über. Heute haben wir uns die schönsten aus den letzten Wochen rausgesucht, werden die für euch beantworten. Viel Spaß dabei.
Wer lacht, verkauft.
Dein Sales-Podcast für mehr Spaß im Verkauf.
Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg.
Und dem lieben Stefan Gebhardt, dem Erfolgsbeschleuniger.
Oh, du bist schon wieder so in den 90ern, nee, in den 80ern hängen geblieben, in den 90ern. Vorsicht, was ich sage, Depeche Mode war ja 80er, wa?
Guck mal, du sprichst auch richtig aus, ne? Ich schreibe Depeche Mode, Depeche Mode, Depeche Mode.
Habe ich richtig gesagt, oder?
Du hast richtig gesagt.
Ja, geil.
Wobei, da scheiden sich auch die Geister wahrscheinlich. Aber Fakt ist, unterm Strich, eine der besten Bands der Welt hat mich brutalst geprägt in meinem Leben.
Ja, das merkt man, das merkt man. Du singst immer unter der Dusche, mein Lieber.
Master and Seven.
Okay, so, alles klar.
Lieber Stefan.
Ja, wir haben ein paar Fragen heute mitgebracht. Finde ich richtig gut. Ein paar schöne Fragen. Ja. Haben wir endlich mal wieder eine schöne Fragerunde gemacht mit unseren Hinhörern, mit unseren Podcast-Fans, mit unseren Sales-Podcast-Fans. Und die wollen wir heute gerne mal mit euch beantworten.
So machen wir das.
Genau so.
Und ich starte direkt, sage ich mal, ne? Lieber Stefan.
Ja.
So, pass mal auf. Ich habe mir das schön ausgedruckt auch, ne, wie es sich gehört.
Danke, dass gerne. Du meine Vorbereitung wertschätzt. Danke dafür.
Und die Bettina, die fragt, ich gehe davon aus, sie ist selbstständig, ne, oder kommt jetzt bei den Männern nicht so richtig vor. Sie hat ihr Jahresziel jetzt schon erreicht. Was soll ich machen?
Die Frage stellst du mir jetzt gerade, ja?
Die stell ich uns. Aber du darfst beginnen, sie zu antworten.
Das ist geil. Ich gehe mal direkt mal ins Angestelltenverhältnis. Das war ja ab und an in der Vergangenheit bei mir auch so, dass das schon passiert ist, dass die Jahresziele im ersten Quartal erreicht wurden. Ich kann dir nur sagen, die nächsten Jahre sind sehr, sehr geil geworden. Also im Positiven. Also meine nächsten Ziele, die waren dramatisch. Da gibt's ja die Fraktion Arbeitnehmer, die dann sagen, okay, Füße hoch und Entspannung, ja. Es gibt aber natürlich dann aber auch die Fraktion, die sagt, okay, jetzt bereite ich einfach die nächsten großen Deals vor. Ja. Mhm. Weil das, was du natürlich hast, wenn du deine Ziele nicht erreichst, du hast natürlich dann extremen Umsatzdruck, du hast Zieldruck und so kannst du jetzt so ein bisschen Zeit freischaufeln und dir halt deine richtigen Kunden raussuchen, die du vielleicht schon immer wolltest. Ja. Also was, um die Frage direkt mal so zu beantworten aus der Arbeitnehmersicht, ja. Ja, mach weiter. Plane schon die nächsten Monate. Ja, du kannst ja mit Kunden langfristig eine Großzahl anfokussieren. Und dann würde ich einfach weiter Gas geben. Ja.
100%. Mach auf alle Fälle eins nicht, was du auch schon gerade gesagt hast. Mhm. Leg dich nicht auf die faule Haut. Ne? Liebe Grüße an Schmitti. Gehen raus.
Ja, wenn der alles macht, aber nicht auf die faule Haut legen. Der ist klar strukturiert. Also zumindest ist er das, genau.
Ja, leg dich nicht auf die faule Haut, mach genau, wie Stefan sagt, konzentrier dich vielleicht auf neue Kunden, geh da richtig deep rein, konzentrier dich vielleicht auch aufs Deep Selling, ne? Nicht Cross and Upselling, sondern aufs Deep Selling bei bestehenden Kunden, nicht auf die faule Haut legen. Und was sagen wir, wenn die Bettina selbstständig sein sollte?
Ja, ist ja fast in der fast ähnliche Richtung. Du hast gerade nochmal gesagt, also Bestandskundenausbau. Geh mit deinen Bestandskunden natürlich ins Gespräch. Guck, dass du da vielleicht noch eine bessere Kundenbeziehung führen kannst. Aber jetzt gerade für Selbstständige auch nochmal ein sehr interessanter Part. Das hatte ich am Anfang meiner Selbstständigkeit. Liefst du richtig gut, ja. Die ersten 2-3 Monate Vollgas und schon die Ziele erreicht. Ja, und dann habe ich nicht die Füße hochgelegt, aber ich habe es ein bisschen entspannter angehen lassen. Mhm. Weißt du, was dann passiert ist? Ich bin in ein schönes Loch reingefallen, weil du musst die Akquisemaschinen natürlich immer anlaufen lassen oder anlassen, weil du natürlich auch irgendwann in so einem Flow drinne bist und dann nach und nach immer was kommt. Aber wenn die abgeschaltet ist, dann musst du erstmal wieder reinkommen. Und das kann böse enden. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr auch als Selbstständige eure Ziele schon erreicht habt, macht weiter, weil ihr zahlt ja auch euer eigenes Konto ein.
Ja, 100% und ruhig auch mal die Forecast-Planung dann überarbeiten. Nicht im ersten Jahr der Selbstständigkeit, vielleicht auch nicht im zweiten Jahr, aber wenn du so wie meine Wenigkeit schon 10 Jahre selbstständig bist, da gilt es dann schon, die Forecast-Planung regelmäßig zu überarbeiten, auch anzupassen. Das ist ja ein lebendes Produkt, auch die Forecast-Planung, wenn du selbstständig bist.
Was ist ein Forecast?
Ja, die Planung fürs Jahr.
Okay, deine Umsatzplanung.
Also meine Umsatzplanung, ganz genau. Meine Umsatzplanung fürs Jahr. Also es ist nicht wie die G&V, die am Ende des Jahres der Steuerberater macht, sondern Forecast-Planung ist einfach, was ist mein konkreter Umsatzplan pro Monat, pro Quartal, pro Jahr.
Ja, super.
Liebe Bettina.
Geh mal zu Christian über. Die haben eine coole Frage bekommen. Ich kann einfach keine regelmäßigen Umsätze generieren. Mhm. Was kann ich tun, Alex? Was kann man tun? Alexander Marx und Stefan Gebhardt buchen, genau.
Ja. Schön, dass du sagst. Ja, auch das, da sind wir schon wieder bei, wie viel Zeit investierst du denn in die regelmäßigen Umsätze? Was meint regelmäßig? Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr formfrei formuliert, die Frage. Hm. Ich glaube, allein an der Frage kannst du schon erkennen, dass beim Christian im Leben wahrscheinlich gar nicht so richtig regelmäßig läuft. was meint er genau? Ne, also was meint ihr damit? Meint ihr damit Leadquellen, Verkaufsskripte arbeiten? Ich meine, das sind alles Faktoren, die dazu spielen.
Was ich dazu sagen muss, und ich glaube halt, das ist vielleicht damit gemeint, keine regelmäßigen Umsätze. Ich habe die Frage habe ich ja ausgewählt, lieber Christian, weil ich glaube, das, was du falsch machst, ist, oder was du nicht ideal machst, du weißt gar nicht, wo deine Kunden herkommen. Ja? Das, was ich immer wieder gemerkt habe, finde einfach heraus, wo ist deine Zielgruppe? Ja, wo sind deine Kunden unterwegs? Das ist halt so eine richtige Leadquelle. Kriegst du die aus Social Media, also Instagram, kriegst du die LinkedIn, stehen die auf der Straße und warten auf dich, dass du vorbeikommst? Sind die in Netzwerken? Ja, das Geilste, was ich ja mitbekommen habe damals, Schmidti, nochmal einen lieben Gruß, der hat mir ein richtig geiles Buch geschenkt. Ja, ein richtig gutes Buch und das waren die gelben Seiten. Ja, du kannst zu Beginn auch einfach die gelben Seiten nehmen und abtelefonieren. Also finde einfach für dich die richtige Leadquelle. Und das meiste Problem, ich kenne ja viele Verkäufer, die haben viele Verkaufsgespräche, machen trotzdem keinen Umsatz. Mhm. Ja, also die haben viele Gespräche. Guckt, ob ihr ein Verkaufsskript habt. Ja, ich finde, ein Verkaufsskript ist so wichtig, einfach regelmäßig da einfach fein zu justieren, dann überlässt du halt nichts mit dem Zufall. Also das sind die zwei Sachen. Ich würde über meine Leadquellen überprüfen und halt anfangen, mit Verkaufsskripten auch zu arbeiten.
Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Und Vorbereitung. Also ich habe gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass eine Top-Vorbereitung, da kannst du regelmäßige Umsätze gar nicht verhindern. Mhm. Wenn du top auf deine Kunden vorbereitet bist, dann kommen die auch. Und natürlich immer dran denken, was zeichnet zu 50% einen starken Verkäufer aus? Das ist Fleiß. Mhm. Ja, also überprüf mal, lieber Christian, bist du denn fleißig genug?
Ja.
Bist du fleißig genug, um regelmäßig Umsätze einzufahren?
Aber wo hast du denn den ersten Kunden herbekommen, Alex? Ich meine, jetzt in den ersten Jahren deiner Selbstständigkeit, wo hast denn du die, das war ja fast in den 80ern, das weiß ich, nein, 11 Jahre ist es her, aber wo hast denn du deine ersten Kunden her?
Ja, über das, was wir tagtäglich sprechen, Akquise. Ich habe einfach fucking täglich zum Hörer gegriffen. Und irgendwann wurde da dann der Fleiß belohnt. Mhm.
Wie lange hat das gedauert?
Es hat schon gedauert. 6 Monate?
Doch,
also. Bestimmt 6 Monate. Ja, bestimmt 6 Monate. Ich war am Anfang in einer Kooperation mit einem anderen Trainer. Da habe ich Kunden von ihm mittrainiert. Also die ersten Trainings haben da früher stattgefunden, aber den ersten selbst akquirierten Kunden hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Mit täglicher Akquise.
Das heißt quasi, hast du den einmal angerufen dann oder hast du den in den 6 Monaten öfter angerufen?
Öfter, immer öfters angerufen. Ja. Bei mir ist es ja heute wie vor 10 Jahren ein Erstgespräch bis hin zum ersten Training. Davor gehen gern mal 3-4 Monate.
Okay.
Ist ja heute ein unglaublich langer Prozess. Es bucht ja keiner mehr dich heute für nächste Woche, sondern es ist ein langer Prozess, den du da durchlaufen musst. Da vielleicht auch noch ein Tipp an Christian. Ne? Das ist, mach dir da nicht so einen Mörderdruck mit Regeln. Was meinen regelmäßige Umsätze? Das ist also regelmäßigen Umsatz hast du, wenn du angestellt bist und hast ein Fixgehalt. So, dann hast du dann regelmäßigen Umsatz einmal im Monat. Wenn du selbstständig bist, musst du dem Wort Regelmäßigkeit eine andere Bedeutung geben. Da kannst du nicht, ich habe noch niemals in den 10 Jahren in jedem Monat den gleichen Umsatz gemacht. Noch nie. War mal mehr, war mal weniger, war mal viel mehr, war mal viel weniger. Also auch das ist ja eine Regelmäßigkeit. Das Wort regelmäßig bekommt eine andere Bedeutung.
Hauptsache es ist viel mehr. Hauptsache es ist immer viel mehr.
Exakt so ist es. Hauptsache es ist in der Regel nicht nur mäßig.
Also Fleiß, Vorbereitung, gucken, wo deine richtigen Leadquellen sind, vielleicht auch ein Verkaufsskript. Das sind so die Punkte, die wir mitgeben, ne?
Ja, und wenn wir gerade bei Fleiß sind, lass uns doch direkt zu der nächsten Frage kommen von Peter.
Peter mit
Der
D.
hat gefragt, wie fleißig in Klammer Zeit muss ich investieren pro Woche, um erfolgreich zu sein?
Es
Ja.
ist eine richtige
Wie viel
40-Stunden-Woche.
Zeit?
Das ist krass, wa? Also, nur mal
Lass
da.
mich mal direkt dich eine Frage
Ja.
stellen, als Start.
Bitte mach mal.
Bemisst du deine Zeit in der Woche? Hast du jemals in deiner selbstständigen Zeit gemessen, wie viele Stunden du die Woche arbeitest?
Nee. Nee.
Genau.
Ich kann
So,
dir
jetzt.
nur sagen, es ist mehr als im Angestelltenverhältnis und das waren 40 Stunden. Ja. Aber ich kann mir natürlich dann verschiedene andere Phasen rausnehmen, dass ich mal sagen kann, ich mache mal 1, 2 Stunden dazwischen mal eine
Ja, aber
Pause oder mach mal
Gepi,
was anderes. Nee, ja
ich kenne
gut,
dich doch schon so
du hast
lang. Du
recht.
kannst mir
Du
doch
hast
nicht
recht.
erzählen, dass du in deinem Angestelltenverhältnis nach 40 Stunden den Kugelschreiber, sorry, den Mont Blanc hast fallen lassen. Never ever. In deinem
Ja, nee.
Vertrag standen 40. Da hast du wahrscheinlich auch schon mehr gearbeitet. Hast dich damit nie beschäftigt. Und dann selbstständig gleich zweimal.
Ich glaube halt, das,
Nicht.
was bei mir, ja, du bringst es auf den Punkt. Ich hatte bisher immer das Glück, dass ich nicht nur eine 100% der Loyalität zum Unternehmen hatte, sondern auch immer mit Begeisterung und mit extrem viel Feuer dabei war. Und ich glaube halt, das macht es dann halt aus. Und ich hatte einen Arbeitgeber, die das erkannt haben. Deswegen, ich konnte mal früher Feierabend machen, aber auch länger machen. Ich glaube halt, wichtig ist halt, du musst halt wirklich extrem viel Spaß bei der Sache haben.
Absolut.
Und wenn du für dich beispielsweise 10.000 Euro im Monat als, sag ich mal, als reinen Gewinn haben willst und du kannst es innerhalb von 5 Stunden in der Woche machen, hey, Chapeau, super, ich hab's nicht geschafft. Ja, ich brauchte dafür wesentlich mehr Zeit, um mir auch Dinge zu leisten oder halt auch umzusetzen, die ich halt haben möchte. Und ich glaube, da muss jeder für sich sein eigenes Maß finden. Hab leider die Angewohnheiten, dass es meistens immer mehr an Arbeit ist, aber irgendwann kriegst du auch dafür auch deine Früchte. Irgendwann trägst du die automatisch. Es gibt für mich, um das zu beantworten, kein ideales Erfolgsrezept, wie viel Zeit musst du investieren. Es sollte nur gesund bleiben. Also es wäre dann doof, wenn deine Partner oder deine Partnerin dich nie sieht
Ja,
oder deine Kinder.
absolut. Aber vielleicht generell, ich habe mal gehört, wenn du erfolgreich sein willst, dann blende das Thema Zeit komplett für dich aus. Mag ich bis zu einem gewissen Punkt unterstreichen. Auf der anderen Seite ist natürlich Zeit immens wichtig, wenn es um das Thema Zeitmanagement, Selbstorganisation geht. Aber generell, Erfolg und Zeit hängt nicht maßgeblich miteinander zusammen. Ich kenne Menschen, die arbeiten 70 Stunden die Woche und das komplett erfolglos. Und ich kenne auch Menschen, die arbeiten 20 Stunden die Woche und das unglaublich erfolgreich. Ne, also hat ja auch immer was zu tun nicht mit Zeit, sondern mit Effektivität. Wenn ich sehe, wie viele Menschen in meinem Umfeld unglaublich viel Zeit aufwenden für Dinge, die ich in 1,5 Minuten erledigt habe. Also verabschiede dich von der Zeit, lieber Peter. Wichtig ist, was Stefan auch schon sagt, hab Spaß, guck, dass dein Umfeld nicht drunter leidet,
Ja.
und dann wird alles gut.
Und erhöhe regelmäßig deine Preise.
Hey, exakt.
Das macht's auch, ey. Ja, super. Ich gehe mal direkt mal zur nächsten Frage. Wie kann ich mich noch besser im Verkaufsgespräch auf meinen Kunden einstellen? In Klammern, ich rede mich immer um Kopf und Kragen. Alexander. Es kommt sogar von Alexander. Wie kann ich
Ja.
mich noch besser auch im Verkaufsgespräch auf meinen Kunden einstellen?
Bedarfsanalyse, ganz klar. Das fällt und steht mit dem Thema Bedarfsanalyse. Wenn du die richtigen Fragen stellst und genau hinhörst, dann verstehst du auch einen Ticken mehr und tiefer deinen Kunde. Dann kannst du dich im Laufe des Gesprächs unglaublich stark auf ihn einstellen. Also stell die richtigen Fragen. Plus zweiter Punkt ist ganz klar das Thema Monitoring. Es ist ja psychologisch bewiesen, dass wenn du im Verkaufsgespräch bist und spiegelst den Gegenüber ganz leicht in der Art und Weise, wie der sitzt, wie er gestikuliert, wie er spricht, die Lautstärke, die Schnelligkeit, damit kannst du dich unglaublich stark auf den Kunden einstellen. Du bist ihm wesentlich näher durch das Monitoring des Spiegeln. Also das sind so meine zwei Tipps. Eine gute Bedarfsanalyse und spiegel den Kunden. Fühlt er sich wohl? Und dementsprechend kannst du dich da auch besser auf ihn einstellen.
Ja, ich glaube, du kannst auch selber, also sehr gute Punkte, auch selber dann nochmal spiegeln, wenn jemand mit dir selber ein Verkaufsgespräch hat und ballert dich nur mit Fakten und Informationen zu und du hast nicht mal die Zeit selber richtig drüber nachzudenken, will ich das denn überhaupt? Ich glaube, da ist dann mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Finde mal selber raus, wie das für dich ist, wenn du halt, sag ich mal, jemanden vor dir stehen hast, der Sprechdurchfall hat und dir alle Informationen geben will. Ich meine, so entsteht ja kein Gespräch. Ja?
Plus vielleicht ein Tipp, Gruß an alle Datenschützer, zeichne mal so ein Verkaufsgespräch ein. Ich meine, der Alexander, geiler Name by the way, schreibt da ja, er redet sich im Kopf und Kragen, vielleicht tut er das ja gar nicht. Kommunikation ist ja gar nicht entscheidend, ob du denkst, du redest dich im Kopf und Kragen, sondern wie kommst du bei deinem Kunde an? Um das zu überprüfen, nehmt doch so ein Gespräch mal auf. Natürlich heimlich. Löscht danach direkt wieder, sonst kommst du in die Hölle, da treffen wir uns alle drei. Aber mach das mal. Pack mal dein Handy auf den Tisch, nimm es auf und ziehst dir danach nochmal rein in Ruhe und analysier dich. Da wirst du merken, da kannst du schon die ersten Parameter verändern und neu justieren.
Ja, finde ich richtig cool. Und ich glaube auch, dass das Thema, wir hatten es vorhin schon mal, Verkaufsskripte, so ein Leitfaden, kannst du hier auch machen. Ja? Schreiben dir irgendwie in der Hand rein, keine Ahnung, oder auf ein Blatt Papier. Das nimmst du eh mit zum Kunden, wo du einfach so ein paar Fragen vorher noch formulierst, dass du dich auch selber so kontrollieren kannst, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du als Verkäufer 70, 80, 90% redest. Also so wird es nicht mehr gemacht. Ja?
Nein. Ich meine, die Quote ist ja auch schon so alt wie, keine Ahnung, wie
du?
Sonne. Wie ich so alt, genau, so alt wie ich. Aber schau mal, ich bin frisch rasiert. Ich sehe aus wie ein Jungbrunnen. Das Redeanteil im Verkaufsgespräch 70% sollte der Kunde sprechen, 30% der Verkäufer, das stark geprägt von Fragen. Die Realität sieht tagtäglich nach wie vor anders aus. Das sind so 80-20. 80-20, Pareto. Kommt dann was. Ich habe mir eine geile Frage rausgesucht. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Uhren. Also das ist, brauchen wir nicht drüber reden, ich mag das einfach, das ist so eins der wenigen Dinge, wo wir Männer, meine Frauen haben ja so unglaublich viel Auswahl, tausende Schuhe und hier und da, das ist, wir Männer haben ja oftmals nur so einen Wecker am Handgelenk. Ja. Und da schreibt Carsten auch geil, ne? Einfach nur oben Betreff steht Rolex und die Frage, wann sollte ich mir eine Rolex kaufen? Grüße Carsten.
Gestern.
Ja, wenn du es kannst, so einfach ist das.
Ja, also so verrückt wie es klingt, Kleider machen Leute, wa? Also die Frage ist nicht, wann sollte ich mir eine Rolex kaufen, sondern vielleicht eher, wo kann ich mir eine Rolex kaufen? Kannst du mal in einen Uhrenladen gehen? Ein guter Freund von mir hat sich jetzt die Datejust angeschaut, 35.000 sollte die kosten. Und für die brauchst du 10 Jahre, bis die kommt. Ja, also,
ja vielleicht.
Vielleicht kommt.
Ja. Also. Oder du fährst mit Gabby jetzt nach Bali, da kannst du schon am Strand welche kaufen. Ne?
Für 15 Euro.
15 Euro aufwärts. Also sag das mal, wann? Bei mir hieß es ja damals noch so, weißt du, wo ich meine Uhr gekauft habe, haben meine Eltern damals noch gesagt, Mensch, bist du da noch nicht so jung dafür?
Ja.
Darf ich mit Mitte 20 oder Ende 20 schon eine Rolex tragen?
Schön limitiert.
Ja, nochmal, wenn ich darf und wenn ich kann und wenn ich hart dafür arbeite, das gern mag, dann mach das doch. Macht das nicht abhängig vom Alter. Fakt ist nur, du solltest das Geld schon übrig haben. Mhm. Jetzt kommt so der Sohn der Bankkauffrau durch. Hab's leider viel zu spät für mich selbst erkannt.
Gar nicht.
Aber Tipps geben kann ich da gut. Also wenn du das Geld echt übrig hast, das ist ja wie eine Investition. Ich nehme jetzt eine Rolex. Mhm. Das ist eine anerkannte Währung auf der ganzen Welt. Eine Rolex, das ist eine Geldanlage. Wenn du heute 10.000 Euro auf die Sparkasse bringst, so, dann kriegst du 1,25 Euro am Jahr an Zinsen, wenn du überhaupt noch was zurückbekommst und nicht im Minusbereich gehst. Eine Rolex wächst ständig. Da hast du deine 3, 4, 5, 8% Rendite im Jahr. Mhm. Also es ist ja auch eine Art Geldanlage.
Absolut. Und wichtig ist auch, dass das Gefühl, wenn du die halt trägst, ja, ich meine, ob es eine Rolex ist, ob es eine Panerai ist, eine Audemars Piguet ist, da gibt es so viele verschiedene Modelle. Ich glaube halt, ja, das strahlt schon Energie und Kraft aus, auch im Verkaufsgespräch. Und das Wichtige ist ja, du ziehst auch andere Leute an, die eine Rolex haben. Das ist automatisch passiert, Gesetz der Anziehung.
100%.
Ja, und du achtest auch ganz anders drauf. Du siehst auch gegenüber, ob jemand, na gut, ob jetzt jemand erfolgreich ist, weil er eine Rolex hat. Du kannst ja eh nicht mehr sehen, ob es ein Fake ist oder nicht. Ja, aber grundsätzlich ziehst du auch die Leute gegenüber an.
Ja, und es gibt ja auch ein geiles Selbstgefühl. Ich weiß noch, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern an meine erste, weil es schon lange her ist, aber einer meiner besten Freunde, ein guter Freund auch von dir, Mr. Stefan Gebhardt, ist es nicht, sondern Sebastian Kuno.
Hat er endlich, ja?
Das siehst du mal, wenn ich an besten Freund denke, kommt automatisch dein Name in meinen Mund, brutalst. Ich meine jetzt aber den Kuno. Der hat sich vor 2 Jahren jetzt, glaube ich, so seine erste gekauft.
Ja.
Und der sagt, seit er die hat, geht er morgens anders aus dem Haus.
Das ist krass, ne? Der hat ganz anderes Standing.
Das ist einfach nur so ein Stück Uhr am Handgelenk. Der hat ein ganz anderes Standing, komplett anderes Auftreten. Er sagt, nachweislich haben sie auch seine Umsätze dadurch gebessert.
Ja.
Also siehst du mal, was so eine Uhr alles bewirken kann.
Kuno, ich stelle mir das gerade vor. Sorry, hört sich echt mal das Interview an. Kuno geht ja auch zum Müll rausbringen, zieht er sich einen Anzug an, weil man weiß ja nie, wen er trifft. Und jetzt stell dir noch mal mit der Rolex vor. So. Oh Mann, geil. Lieben Gruß an Sebastian.
Also, ja, und an dich, Carsten, klare Kaufempfehlung, wenn du es dir leisten kannst, tu's. Ist was Schönes.
Ja, alle reden immer über Storytelling. Wie kann ich besser über Storytelling verkaufen? Alexander, Lisa. Ja. Lisa sagt, alle reden über Storytelling. Wie kann ich besser über Storytelling verkaufen?
Ja, indem ich als allererstes mal für mich erkenne, dass Storytelling überhaupt eine Verkaufstechnik ist.
Hm.
Ne, also Verkaufstechnik ist oftmals, wird es ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema
oder Storytelling. Gar nicht.
Oder gar nicht. Storytelling ist eine klare Technik im Verkaufsprozess und wie du darüber besser verkaufen kannst, du musst es halt beherrschen. Ja, und da gibt es viele Bücher und extrem gute Trainer, die das trainieren. Wie nutze ich Storytelling wirklich professionell im Verkaufsgespräch? Weil nur eine Geschichte zu erzählen, dass mal dies und das und jenes passiert ist, das ist es halt nicht. Verkaufs-Storytelling ist ja auch viel Verkaufspsychologisches dahinter. Wie steige ich in die Geschichte ein? Wie ende ich mit der Geschichte? Dass es Sinn macht auch, das Verkaufsgespräch zu nutzen. Also ist eine Technik, die musst du erlernen. Das ist genauso, als wenn mich jetzt ein Tennisspieler fragt, hey, viele sprechen über Surf and Volley. Wie kann ich denn mein Surf and Volley-Spiel verbessern? Indem ich es trainiere. Mhm. Und so ist es beim Storytelling auch. Du musst das trainieren. Vielleicht ein Tipp, so habe ich damals damit begonnen. Ich habe wirklich angefangen, Geschichten zu sammeln, ne, die ich selbst erlebt habe, die ich gehört habe, die ich gesehen habe. Blatt Papier, dann habe ich mir die schnell runterskizziert, so habe das weggelegt. Einen Tag später habe ich nochmal drüber geschaut, dann habe ich es ein Ticken kürzer gemacht. Dann habe ich nochmal drüber geschaut, dann hatte ich so die Rohversion. Mhm. Und die Version habe ich dann in eine Large-Version, in eine Medium-Version und in eine Short-Version abgeändert. So, und dann hat der Kunde je nach, wie es wollte, bekommen. Die lange Geschichte, die mittlere Geschichte oder die kleine.
Ja, ganz wichtig. Also so wie du es auch gerade gesagt hast, oder am Anfang zumindest, du hast auch einen roten Faden aufgebaut. Also das bringt dir nichts, Storytelling aufzubauen, wenn du mit A anfängst und mit Z endest im Idealfall. Ja, aber wenn du irgendwo dazwischen landest und keiner checkt jetzt, okay, was war jetzt der rote Faden? Also versuch auch gegenüber, wenn du sowas halt machst, trainierst, vom Spiegel zu machen, auch mal mit anderen Freunden und Bekannten, ob die den Sinn dahinter checken, was du eigentlich willst. Und was ich mache seit ungefähr 2 Jahren, ich träume ja viel, die geilsten Ideen kommen mir im Bett, während ich schlafe. Mhm. Ja, ich wache dann auf und habe dann so geile Pitches im Kopf, die schreibe ich direkt runter. Mhm. Ja, kannst du im Handy machen oder halt mit einem Zettel und Stift. Und weil nächsten Morgen habe ich die vergessen und dann denke ich mir, boah, wie geil war das denn? Ja. Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig ist erstmal anzufangen, vielleicht auch coole Cases von Kunden zu holen. Was sagen andere Kunden über dich, über diese Zusammenarbeit? Das ist so geil manchmal, wenn andere Leute über dich reden. Das ist noch viel, viel cooler, als wenn du selber über dich und dein Produkt redest. Ja, probier's aus.
Ja. Finde ich richtig. Und komm, pass auf, ich baller noch kurz einen Goldnugget für dich raus.
Für mich?
Nämlich wie für euch alle. Für mich auch nochmal.
Du bist so gut, Alter. So
ja,
gut.
Storytelling, wie fange ich damit an? Ich fange immer damit an, indem ich sage, Mensch, lieber Kunde, schauen Sie, nur so eine Idee und ich weiß genau, jedes Beispiel hinkt. So muss ich Storytelling starten. Lieber Kunde, nur so eine Idee und mir ist schon klar, jedes Beispiel hinkt.
Ja.
Dass der Kunde schon mal psychologisch darauf vorbereitet ist, das, was jetzt kommt, hat mit der Sache an sich im ersten Moment gar nichts zu tun und ist auch nur ein Beispiel. Und mir ist ja schon klar, suggestiv abriegeln, jedes Beispiel hinkt. Jetzt erzähle ich die Geschichte und am Ende gehe ich raus mit, und lieber Kunde, so oder so ähnlich ist es doch jetzt bei uns in der aktuellen Situation. So, und jetzt spanne ich wieder den Bogen zum Verkaufsprozess, in dem ich gerade stecke. Also vorne rein mit, Mensch, lieber Kunde, nur so eine Idee und ich weiß, jedes Beispiel hinkt. Hinten gehe ich raus mit, und so oder so ähnlich ist es doch jetzt in unserer Situation aktuell.
Ja,
so, finde ich. 2 Gold Nuggets. Ding.
Ding, finde ich richtig gut. Klasse. Ich hoffe, die Frage ist erstmal so beantwortet.
Super, super. So, was haben wir denn noch? Boah, schau mal, 25 Minuten schon rum, ne? Stefan sagt vorhin noch, letztes Mal hatten wir 14 Fragen und die Zeit lief so rum. Jetzt.
Ja, Wahnsinn.
Das ist auch gut. Das ist auch gut. Simone. So, meine Frau wird es wohl nicht gelesen sein. Die macht keine Kaltakquise. Das ist aber die Frage. Kaltakquise über LinkedIn, würdet ihr das empfehlen?
Macht sie das nicht?
Stefan. Meine Frau.
Ja.
Muss die nicht. Die wird täglich von mir akquiriert. From the love of her life.
Vielen lieben Grüße an Simone. Wie ist die Frage nochmal? Kaltakquise über LinkedIn.
Ja, ob wir das empfehlen.
Ich glaube, jeder muss für sich gucken, wo er ja den meisten Erfolg dann hat. Ja? Also LinkedIn-Akquise ist nicht einfach LinkedIn-Akquise. Das ist, da brauchst du schon eine richtig, das ist ja eine Verkaufsstruktur, die dahinter sein muss. Also ich mache selber LinkedIn-Akquise, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Es lief aber auch richtig scheiße am Anfang. Ja, wo ich halt schon aufgeben wollte. Also du musst, wenn du sowas haben, also was aufbaust, kann ich dir nur empfehlen, du kannst nicht jemanden anschreiben, weil alle, die angeschrieben werden, wissen ganz genau, jetzt will dir jemand was verkaufen. Dich kontaktiert exakt. Jemand aus dem Nichts. Du musst hier wirklich Beziehungsaufbau machen. So eine LinkedIn-Akquise kann bis zu einem halben Jahr dauern, dass da auch nach und nach was passiert. Ja, weil wenn du gleich, also für mich ist, habe ich rausgefunden, wenn ich gleich in den Pitch gehe, ja, direkt was verkaufen will, habe ich von 100 Anfragen habe ich 0,1 Treffer. Ja, also so gut wie gar nicht. Du musst das schon gezielt machen, du musst Beziehungsaufbau machen. Das kann über verschiedene Phasen gehen, über verschiedene Wochen.
auch geil. Von 100 Anfragen habe ich 0,1 Treffer. Ja, was sind 0,1 Treffer von 100 Anfragen?
Das ist nichts. Also ich will damit einfach sagen, wenn du es falsch, wenn du es falsch angehst, also ist es katastrophal. Aber es klappt, wenn du es halt eine richtige Strategie hast.
Siehst du, bei mir, ich mach's zum Beispiel nicht, weil ich den Fleiß nicht habe, den du hast, weil mir relativ schnell klar wurde, da musst du echt viel Zeit investieren, um das professionell zu machen. Deshalb mache ich es nicht. Ich will mir die Zeit gar nicht nehmen. Greife ich lieber 5-mal zum Hörer, bevor ich über LinkedIn jemanden aktiviere. Aber das seht ihr schon mal. Ne? Stefan und ich sind zwar Brother from another mother, aber da sehen wir die Dinge komplett unterschiedlich. Stefan macht es eben professionell. Ich will es nicht professionell machen, lass es deshalb komplett weg, weil es mich selber nervt. Ich bekomme jeden Tag mindestens 2-3 E-Mails auf LinkedIn. Mhm. Hallo Herr Marx, ich lade Sie ein, von 0 auf 100 zum Millionär und hier und da und kostenlos in meinem Webinar teilzunehmen. Könnte ich schon im Strahl kotzen? Ich will mir das gar nicht mal reinballern.
Ich zeige dir nur 4 Wochen, wie du 8-stellig verdienen kannst. Sehr geil.
Letztens habe ich auch wieder was gesehen. Da schickt mir einen über LinkedIn so ein Video. Hallo, bist du Coach, Trainer oder Berater? Ich zeige dir, wie du in kürzester Zeit 6-stellige Umsätze, bababab. Wo ich schon gedacht habe, Wahnsinn. Du siehst der Person schon an, wie erfolglos die selbst ist. Mhm. Aber egal, anderes Thema.
Also auf den Punkt gebracht.
Liebe Simone, mach's.
Ja, probier's aus. Bitte. Probier's aus. Bleib. Aber wenn du für dich erkennst, es ist nicht dein richtiger Weg, dann musst du es auch nicht machen. Ja, jeder muss für sich seinen richtigen Kanal finden, wo er die Kunden herbekommt, die Leadquelle.
So ist.
Aber da können wir direkt mal zur nächsten Frage gehen. Habt ihr Tipps, wie ich es schaffen kann, regelmäßig Akquise zu machen? Habt ihr Tipps, Alexander? Regelmäßig Akquise.
Ja. Block dir feste Zeitfenster. Du entscheidest ja selbst. Eine Stunde am Tag, 2 Stunden am Tag, 1 Stunde die Woche. Block dir feste Zeitfenster in deinem Timeschedule, so wie du dich zeitlich organisierst. Und die stehen da auch und sind fix. Und das wird auch nicht verschoben und auch nicht verrückt. Und da kommt auch nichts anderes dazwischen. Block dir feste Zeitfenster, was weiß ich, jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr. Und dann zieh durch von 9 bis 12 Uhr, egal was kommt. Da gehst du nicht ans Telefon, da gehst du auch nicht in die Küche, schmierst dir ein Brötchen. Da bist du 3 Stunden am Telefon und machst nichts anderes. Also absolute organisier dich in deiner Selbstdisziplin. Das ist mein Tipp Number One.
Okay. Finde ich richtig gut. Ich glaube halt, du hast gerade gesagt, du kannst natürlich dann telefonieren, du kannst LinkedIn-Akquise machen, du kannst auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Ich glaube halt, du musst für dich erkennen, welchen Weg du am besten gehen darfst. Wenn du keinen Bock hast oder generell nicht telefonieren kannst, dann musst du auch nicht telefonieren. Ich meine, das merkt ja jeder.
Ja.
Aber wenn du halt ein Netzwerker vom Herrn bist, also im Real Life, dann mach das. Aber find für dich den richtigen Kanal und ich finde den Tipp einfach gut. Schaff Regelmäßigkeit. Also schaff Regelmäßigkeit, um das umzusetzen. Weil, und das, was wichtig bei Akquise finde, wenn ich heute zum Beispiel einen Kontakt mit jemandem hatte, wir nehmen an, ich akquiriere dich jetzt und wir sprechen miteinander, dass du nachher auch verbindlich bleibst, dass du danach auch weiter am Ball bleibst. Bringt es, wenn du den heute anrufst, dich auf was committest und du dich danach nicht mehr meldest oder so? Weil für viele ist ja Akquise auch so, boah, jetzt habe ich den Entscheider dran gehabt, jetzt hatte ich ein gutes Gespräch und hören dann auf. Ja. Sie hören dann einfach auf, also mach weiter. Mach immer weiter, bleib dran, auch wenn der im Gespräch dir vielleicht eine Absage geht. Das ist Beziehungsaufbau. Mhm. Ja, das würde ich so sagen.
War schnell beantwortet, ne? Das ist Akquise kommt vom Tun, ne? Tag und Nacht einfach. Aber idealerweise nochmal, mach den festes Zeitfenster. War für mich auch ein entscheidender Punkt. Festes Zeitfenster und da wird akquiriert. Oder ein festes Zeitfenster, gehst auf Netzwerkveranstaltungen, so wie Stefan sagt.
Genau.
So, was haben wir hier noch?
Ihr redet regelmäßig von Erfolgen. Habt ihr auch Misserfolge und wie geht ihr damit um? Alexander, hast du denn Misserfolge?
Da hatten wir doch schon mal eine geile Podcast-Folge dazu, oder nicht?
Misserfolge im Verkauf? Ja, ich glaube.
Ja. Irgendwas hatten wir da schon mal. Das ist also erster Tipp Nummer 1. Scroll dich durch unsere 70, 80, 90 Episoden und such das Thema Misserfolge. Hatten wir schon eine geile Podcast-Folge dazu. Das nächste Thema ist, natürlich habe ich Misserfolge. Selten. Aber sie sind da, Krone richten, weitermachen. Also das ist, was ich zum Beispiel überhaupt nicht empfehle, ist so in die Deep-Analyse zu gehen, warum ist der Misserfolg jetzt gekommen? Das mache ich überhaupt nicht. Ne, ich schmier mir da die Lippen wieder sauber und dann marschiere ich weiter. Das würde ich mit Sicherheit anders tun, wenn ich viel, viel mehr Misserfolge hätte. Das ist, glaube ich, immer eine Frage auch, wie viel Misserfolge habe ich denn? Und dementsprechend gehe ich damit um. Wenn ich regelmäßig 5 Misserfolge die Woche habe, dann würde ich schon in die Analyse gehen und sagen, okay, warum habe ich denn mehr Misserfolge wie Erfolge? Wenn ich nur alle 3, 4 Jahre mal einen Misserfolg erfahre, hey, Krone richten, weitermachen, da gehe ich nicht in die Analyse. Wenn es 100 Mal funktioniert hat und das 101. Mal ist ein Misserfolg, abwischen, weitermachen.
Das ist halt Quote, so wie du es halt sagst. Und was natürlich mal vorkommen kann, dass du mal eine Woche lang oder 2 Wochen lang oder über längeren Zeitraum Scheiß an den Hacken hast. Ja, das kann natürlich passieren. Aber stell dadurch nicht alles in Frage. Gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ich meine, da klappt natürlich nicht alles, weil ich nicht das richtige Tempo habe. Vielleicht ist Perfektionismus dann auch so eine Sache, die da zu sehr abstößt. Vielleicht bin ich auch nicht geduldig genug, aber die Summe ist halt wichtig. Die Summe von allen macht es dann halt. Ja, und aber sei da nicht zu kritisch mit dir selber. Und find einfach heraus, was ist ein Misserfolg? Ist es auch gar nicht so schlimm? Nur dein Kopf denkt vielleicht, dass es ein Misserfolg ist. Aber auf dem Blatt Papier ist es ganz anders.
Viele denken ja, Misserfolg ist das Gegenteil, der Gegenteil von Erfolg, richtig?
Ja.
Denken die meisten. Das Erfolg, was ist das Gegenteil von Erfolg? Misserfolg, Bullshit. Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Da habe ich immer eine geile Geschichte von Edison, der die Glühbirne erfunden hat.
Den kennst du ja noch persönlich.
Klar, ich kenne ihn persönlich. Der hat nie von Misserfolgen gesprochen. Ne, der hat irgendwie gesagt, er hatte 10, wie hat er es beschrieben? Pass mal auf, ich habe mir das ja letztens irgendwie aufgeschrieben. Pass auf, ich habe das direkt parat. Weil es wird eine neue Story für meine Trainings. Ich habe mir das komplett runtergeschrieben. Hier, pass auf, ich habe es gleich.
Alex ist so sortiert.
Da sind wir. Genau. Misserfolg ist es nicht. Misserfolg gehört zum Erfolg dazu, genau. Und Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat nie von Misserfolgen gesprochen. Er sagte immer, er hat 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht. Und ohne diese 10.000 Wege hätte er den Erfolg nie gehabt. Gegenteil von Erfolg ist es, nichts tun. So, wollte mal noch gesagt sein.
Das stimmt, war das stimmt. Weil jetzt, wenn ich mal gerade so schaue, am Anfang meiner Akquise-Tätigkeiten oder im Vertrieb, ich habe so viele Sachen ausprobiert und dann irgendwann gesagt, das geht gar nicht. Aber dann habe ich irgendwann den Weg rausgefunden, wo ich weiß, da kriege ich regelmäßig Umsätze. Da kriege ich planbar und regelmäßig Umsätze.
Ja. Und den hättest du nicht gefunden durchs Nichtstun.
Nee. Das stimmt. Also bleib am Ball.
Mal kurz. Genau, bleib am Ball, mach einfach weiter.
Misserfolge sind gut.
Ja. Aber gehören nicht dazu. Ne? Sprechen nicht von Misserfolgen, sondern von verschiedenen Wegen, die du herausgefunden hast, wie es nicht geht. Mhm. Das ist auch das Mindset viel geiler. Ne? Also nochmal, ich möchte mich nicht beschäftigen, warum hat der Kunde nicht geclosed, sondern ich sage, okay, alles klar, das waren viele, viele Wege herauszufinden, wie es dir morgen besser gehen kann.
Alexander Marx, vom erfolgreichsten Verkaufstrainer zum weltbekannten Mindset-Coach. Du bist so gut, Alter. Du hilfst mich gerade. Geil, du hilfst mich auf eine neue Ebene. Sehr gut. Komm, ich habe hier noch eine letzte Frage. Oder ist die letzte?
Ja.
Die vorletzte.
Wir sind ready.
Ich bekomme immer die gleichen Einwände. Das weiß ich aber auch schon vor dem Verkaufsgespräch. Was kann ich machen? Warte ganz kurz. Ich bekomme immer die gleichen Einwände. Ja. Das weiß ich auch schon vor dem Verkaufsgespräch.
Ja, okay. Geil. Da gibt es eine Methode. Ja, die heißt, glaube ich, Ben Duffy-Methode. Die beschreibt, dass wenn du denn... Wer hat die Frage geschrieben? Von wem kommt die?
Die steht nur L.
Okay, die beschreibt...
Lass uns Louis nennen.
Nee, L. Vielleicht L. L. Bundy. L. Gordon. I don't know. L. Vielleicht L. Ben Duffy. Genau, so heißt die Methode. Ben Duffy. Und Ben Duffy beschreibt, wenn du wie L schon weißt, welche Einwände kommen, behandle die doch schon im Vorfeld. Das ist die Ben Duffy-Methode. Schreib dir die Einwände runter. Die kommen. Behandle die schon im Vorfeld. Dann bist du 100% prepared für das Gespräch.
Ja.
So easy ist es.
Finde ich, eigentlich ist es genau der Schlüssel zum Erfolg, ja. Was ich immer noch nicht verstehe, wieso mache ich mir denn vorher schon so einen Schädel und weiß, dass es jetzt kommt? Also geht er ganz anders mit einer ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Einstellung ran, ja.
Ja, wobei, die kommen ja schon. Also ich habe noch kein Verkaufsgespräch erlebt, noch nie, in 32 Jahren ohne Einwände.
Aber hier steht ja immer die gleichen. Ja, also bei mir ist halt so, was ich halt rausgefunden habe, ne? Wenn ich bin... extrem teuer, dann schaffe ich im Verkaufsgespräch so ein Szenario, dass alles andere auch schlechter, wenn ich nicht teuer wäre. Mhm. Ja, also du kannst natürlich auch im Verkaufsgespräch vorher mit geilen Geschichten, ja, mit guten Testimonials ganz klar schon dem Kunden zeigen, ja, jetzt muss es teuer werden. Wenn ich jetzt billig wäre, wäre ja scheiße. Mhm. Ja, also ich glaube, da kann man viel, viel erreichen, aber Vorbereitung, Entkräftung ist da super, ist the key. Ist the key.
Ja. Guck mal, eine habe ich noch, weil die finde ich auch geil. So, pass mal auf, müssen wir mal schauen. Hier, Korben. Auch geil, Korben. Korben fragt, er hat irgendwie, ich kürze mal ab, denn ellenlanger Text, er hat auf Social Media letztens gesehen, dass Gehaltsscheine sehen, dass sie gepostet werden pro Monat, also Monatsgehälter.
Ja.
Und da stehen zum Teil 60.000, 70.000 Euro drauf im Monat.
Im Monat.
Als Verkäufer. Ob das denn realistisch ist? Ist es realistisch, im Monat 60.000 bis 70.000 Euro zu verdienen, Stefan?
Das habe ich auch gesehen. Ja, na klar ist es möglich.
Absolut.
Allein, dass wir jetzt drüber sprechen, um zu sagen, okay, ist das überhaupt möglich? Ja, es ist definitiv möglich. Ich muss ehrlich zugeben, in meinem Angestelltenfeld, ich habe es nie geschafft. Das Krasseste war mal 26.000. Aber brutto, das war wirklich, wo ich dachte, boah, krass, ja, aber es ist möglich. Und für mich war es damals so, und da hatte ich irgendwie zwischen 3,5 und 4,5 und auf einmal 26, da habe ich gemerkt, da ist so ein riesen Gap, wie geht sowas? Dann wird es auch zwischen 26 und 70, wird auch zwischen 70 und 300 noch eine Möglichkeit geben. Ja,
man muss natürlich, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, das Provisionsmodell hergeben, ist klar, ne? Wenn du oben keine Deckelung hast, aber dann ist es möglich. Wichtig ist nur, lieber Korben, stell dir die Frage gar nicht, weil in dem Moment begrenzt du dich schon selbst.
Ja.
Ne? Also in dem Moment, wo du schon hinterfragst, ist es möglich, wird es höchstwahrscheinlich nie passieren. Klar ist es möglich. Mhm. Klar ist es möglich, musst du natürlich Gas geben.
Und
Gas geben. Und das dauerhaft. Und nicht nur einmal am Tag, wenn das Wetter schön ist, sondern 220 Arbeitstage Vollgas.
Ich glaube, entweder du bist ein Hedgefondsmanager, ja, oder du bist halt im Vertrieb unterwegs. Also ich denke, es geht ganz klar mit dem richtigen Job. Als Krankenschwester, nicht falsch verstehen, wird vielleicht jetzt nicht unbedingt funktionieren.
Hast ja auch wieder recht. Ne? Wir sprechen gerade schon die Spezieverkäufer an, ganz im Speziellen. Ne? Die also wirklich auf Provisions. Ich stelle mir nur die ganze Zeit die Frage, wie müssen wir uns einschränken mit so einem Gehalt? Schön nochmal einen rausgeballert. War natürlich nur ein Spaß.
Wer lacht, verkauft. Dein Sales-Podcast. Das ist geil. Ja, Alex, krass war, wir haben einige Fragen heute durchgegangen, fand ich richtig dynamisch. Ich finde das mit dem Storytelling, also ich glaube halt, ich nutze das ja schon sehr, sehr viel, gerade mit meinem Namen, also Bilder im Kopf, aber halt richtig ja. Storytelling, das werde ich echt mir nochmal auf die Fahne schreiben. Da auch gerade mit deinem Einstieg nochmal, das finde ich richtig gut. Das werde ich machen. Richtig cool, geile Folge.
Ja, weißt du, was ich mitnehme? Ich nehme mit, wie schön es zu sehen ist, dass sich Menschen, wie sehr sich Menschen mit dem Thema Verkauf beschäftigen. Wie vermeintlich für uns sehr einfache Fragen für andere Menschen einen unglaublich hohen Stellenwert haben. Mhm. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn man so das Gefühl hat oder zu hören, hey, wir können mit dem Beantworten von solchen Fragen anderen Menschen da ein bisschen helfen, so ein bisschen teilhaben an unserer Expertise. Das macht mich richtig happy.
Ja, und geht mal zu Wempe und bestellt mal eure erste Uhr.
Genau. Und macht eine Rolex. Glaubt genau. mir's.
In 15 Jahren kommt sie dann. Genau. Nicht mehr Bitcoin, jetzt ist es Rolex. Sehr cool. Ja, Stefan, super.
Wie schön.
Alex, war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Richtig cool.
Ja, mir auch. Geht mir genauso.
Jetzt Urlaub.
Oh, schöne 40-Minuten-Folge. Sauber. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Urlaub.
Sehr geil.
Ja.
Ich kuriere mich noch weiter aus und dann ab nächste Woche wieder Halbgas. Ich freue mich. Schön. Klasse. Also wunderschöne Zeit. Denkt dran, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcast
und yes.
ja, sagt allen euren Sales-Kollegen, Kolleginnen oder generell allen Menschen.
Und stellt weiter Fragen. Fragen. Schickt die weiter. Wir machen das echt gerne. Wir machen das viel zu selten. Vielleicht können wir das ein bisschen häufiger einbauen. Macht das.
Klasse. Also in dem Sinne,
tschö. Mit Ö.